Da wird auch viel diskutiert, ob Archäopteryx fliegen konnte oder nicht. Wahrscheinlich war es so, wie gesagt, er konnte seine Flügel nicht über die Rückenlinie bringen. Also er ist sicherlich nicht so wendig durch die Gegend geflogen, wie wir das bei einer Amsel oder bei Krähen beobachten können. Man muss es sich wohl eher so wie so ein Flattern vorstellen, wie bei Hühnern oder Fasanen.
In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Dr. Christina Eck über den Archäopteryx. Wir schauen auf den Lebensraum und die Lebensweise dieses sogenannten Urvogels. Wir sprechen über die Fundgeschichte und Untersuchung der Fossilien. Und natürlich wollen wir auch wissen, ob der Archäopteryx wirklich der Ursprung der heutigen Vögel ist. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare sowie Informationen zur Unterstützung des Podcasts. Für einmalige Beiträge über PayPal oder Ko-fi oder für regelmäßige Unterstützung über Steady oder ebenfalls auf Ko-fi. In den Shownotes gibt es auch eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Und damit auch schon genug der kurzen Vorrede. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem Januar 2026.
Archäopteryx ist, glaube ich, eine der oder vielleicht sogar die größte Ikone der Paläontologie. Das ist der sogenannte Urvogel, wurde gefunden 1860 in Solnhofen. Allerdings war der erste Fund gar kein ganzes Skelett, sondern nur eine Feder. Und ist übrigens bis heute die älteste bekannte isolierte Feder, die man gefunden hat, mit 150 Millionen Jahren. Und Hermann von Meyer hat es dann damals beschrieben und konnte schon damals keinen Unterschied feststellen zwischen dieser Feder und der modernen Feder von den Vögeln heute. Und dann aber direkt im gleichen Jahr hat man ein Körperfossil gefunden von Archäopteryx und hat dann eben ziemlich schnell gesehen, dass man es hier mit einem spannenden Tier zu tun hat. Denn, das muss ich ein bisschen ausholen, gerade 2 Jahre vorher hat Charles Darwin seine Origin of Species, also Ursprung der Arten, veröffentlicht und hat die so Missing Links postuliert. Also er hat gesagt, wenn es diese graduelle Entwicklung gibt in der Evolution, dann muss es man irgendwann mal auch Fossilien finden von Tieren, die praktisch solche Übergangsformen sind und Merkmale von beiden aufweisen, also von den Vorfahren und den Nachfahren. So. Und Archäopteryx ist direkt so ein Tier. Man kann direkt sehen, wenn man sich das Fossil anguckt, dass man sowohl da drin einen Dinosaurier sehen kann, als auch einen Vogel. Dass es dazwischen keinen großen Unterschied gibt, das können wir ja später noch besprechen. Typisch Dinosaurier für den Archäopteryx ist einmal, er hat Zähne im Maul, er hat einen langen, knöchernen Schwanz, Bauchrippen und Mittelhand, Mittelfuß, Fußwurzelknochen, Beckenknochen sind noch nicht so verschmolzen wie bei Vögeln heute. Außerdem hat er 3 Fingerklauen an den Flügeln und kein Brustbein aus Knochen. Also jeder, der schon mal einen Huhn oder einen Truthahn auseinandergenommen hat, weiß, da ist ein großes, knöchernes Brustbein drin. Das hat der Archäopteryx noch nicht. Also das sind die typischen Dinosauriermerkmale. Die typischen Vogelmerkmale hingegen sind, dass er asymmetrische Schwungfedern hat. Die braucht man zum Fliegen, kommen wir auch noch später dazu bestimmt. Er hat ein Gabelbein. Das kennt man im nordamerikanischen Raum als Wishbone. Das ist das, was dann beim Truthahnessen auseinandergebrochen wird und wo man sich was wünschen darf. Und er hat ein Innenohr, das ähnlich aufgebaut ist wie bei Vögeln. Also Archäopteryx zeigt Merkmale von Dinosauriern und von Vögeln. Mal zur Einordnung, dass man sich das noch ein bisschen vorstellen kann, für die, die das Fossil vielleicht noch nicht gesehen haben. Dieser Vogel ist so etwa 30 bis 50 Zentimeter lang. Man schätzt, dass er ungefähr 1 Kilo gewogen hat und eine Spannweite von 50 bis 70 Zentimetern. Also wir reden hier von einem Tier, einer Größe von einem Kolkraben etwa.
Diese Grabungen, bei denen man diese Feder und später auch den Körper gefunden hat, waren das damals schon gezielte archäologische, paläontologische Grabungen oder hat man da einen Zufallsfund gehabt?
Naja, der Archaeopteryx ist ja in den Solnhofener Plattenkalken gefunden worden. Und diese Kalksteine, die wurden schon von den Römern abgebaut. Und richtig industriell wurde der Abbau dann im 16. Jahrhundert und er wird bis heute abgebaut. Natürlich leidet er etwas unter der Konkurrenz aus China, aber es ist ein Bergstein, also einer, der abgebaut wird und verwendet wird. Man kann auch gerne mal, wenn man das nächste Mal im Einkaufszentrum ist, mit offenen Augen auf den Boden gucken. Oft wird der Plattenkalk verwendet, um die Böden zu fließen und dann sind auch gar nicht selten Fossilien drin. Kein Archaeopteryx, aber oft Ammoniten oder Belemniten. Also es ist ein Gestein, das einfach viel verwendet wird. Fensterbretter, Treppenstufen, solche Geschichten. Und dass da Fossilien drin sind, das hat man schon ziemlich früh gemerkt. Und dann im 19. Jahrhundert ist man wirklich gezielt auf Fossiliensuche gegangen. Und auch heute ist es so, dass es gibt Leute, die verbringen ihr halbes Leben in diesen Steinbrüchen in der Hoffnung, einmal einen Lottogewinn zu ziehen, nämlich einen Archaeopteryx.
Jetzt haben wir schon gesagt, wie er aussah. Jetzt müssen wir uns um seinen Lebensraum kümmern. Wann und wo hat denn dieser Archaeopteryx gelebt?
Archaeopteryx lebte vor etwa 150 Millionen Jahren im Jura, im späten Jura in Süddeutschland. Also alle Archaeopteryx-Fossilien, es sind ja 12, 13, je nach Zählung, wurden im Raum Solnhofen-Eichstätt in Bayern gefunden. Also den gibt es wirklich nur dort. Man kann sagen, er ist endemisch. Also Tiere, die es nur auf einer Insel zum Beispiel gibt, bezeichnet man als endemisch. Und diese Region war vor 150 Millionen Jahren etwa auf dem Breitengrad von Florida, also wesentlich südlicher. Und es war auch recht tropisch. Allerdings trockener, als man jetzt die Tropen heute in Florida kennt. Es gab lange Trockenphasen und kurze Regenperioden. Der Meeresspiegel war relativ hoch, denn es gab keine Vereisung auf der Erde. Und Europa bestand aus so, ja, es war so ein tropisches Inselarchipel. Und da hat Archaeopteryx gelebt, auch natürlich nicht alleine. Man hat in den Plattenkalken von Solnhofen noch sehr viele andere Fossilien gefunden, die eben zur gleichen Zeit, von Tieren, die zur gleichen Zeit dort gelebt haben. Andere kleine Dinosaurier wie Compsognathus, wer die Jurassic Park-Reihe kennt, kennt Compsognathus. Das ist so ein ganz kleiner Raubsaurier. Viele Flugsaurier, auch viele wirbellose Tiere wie Pfeilschwanzkrebse, Ammoniten und solche Geschichten. Und um dieses Inselarchipel waren eben viele Lagunen. Und das hat die Fossilerhaltung begünstigt, denn diese Lagunen waren offenbar sehr salzhaltig, was Aasfresser reduziert. Und dieser Kalkstein in Solnhofen ist auch sehr feinkörnig. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie bei Fotos mit der Auflösung. Also je mehr Pixel ich habe, desto schärfer ist ja ein Bild. Und bei Fossilien ist es ähnlich. Je feinkörniger so ein Gestein ist, desto feiner können Körperteile von Fossilien abgebildet werden. Und bei Solnhofen haben wir auch diese Weichteilerhaltung, so dass man eben auch die Federn gesehen hat bei Archaeopteryx oder sie heute sehen kann. Und ja, das war so der Lebensraum von Archaeopteryx. Tropisch, Lagunen, Inseln. War bestimmt ganz nett.
Aber ich habe das richtig verstanden. Wir finden diese Skelette nur da. Das heißt, der war keine weit verbreitete Art, sondern das war ein Tier, das es nur in diesem sehr eingeschränkten Bereich der Welt gab.
Offenbar, ja. Also in der Paläontologie gilt immer die Regel, nur weil man was nicht findet, heißt nicht, dass es nicht da war. Aber tatsächlich, alle Archaeopteryx-Fossilien, die wir kennen, stammen aus dieser Region, ja.
Vielleicht greife ich da ein bisschen vor, aber ist das schon ein Hinweis auf die Frage, ob der ein Vorfahre der heutigen Vögel war, weil wenn das ja nur an dieser Stelle diese Tiere gegeben hat, dann kann das ja nicht Grundlage sein für eine weltweite Verbreitung einer dann doch ziemlich verbreiteten Tiersorte.
Ja, da sind Sie gar nicht auf dem falschen Dampfer, das ist schon richtig. Also als Vogelevolution, Dinosaurier, ich hole jetzt ein bisschen aus, weil das ist eine große Geschichte und wurde auch viel diskutiert. Also als Archaeopteryx gefunden wurde, im 1861 und dann beschrieben wurde. Das war ja erstmal diese Feder, dann dieses Berliner Exemplar, das heute eben dauerhaft übrigens im Naturkundemuseum in Berlin ausgestellt ist. Reise lohnt sich immer. Und dann wurde das sogenannte Londoner Exemplar gefunden. Das wurde dann nach London verkauft. Da war auch die deutsche Wissenschaftswelt etwas traurig darüber. Und wurde beschrieben von niemand Geringerem als Richard Owen. Richard Owen hat das Naturkundemuseum in London, das es dort heute gibt, begründet. Und war der Begründer des Terminus Dinosaurier. Also ein ganz berühmter Mensch. Man kann ihn auch gerne mal googeln und sich Fotos von ihm anschauen. Ist jetzt nicht so der Sympathische. Und er war ein extremer Gegner der Evolutionstheorie von Darwin. Klingt komisch, es war aber tatsächlich so. Und als er hat das dann forciert, dass dieser dritte Archaeopteryx eben nach London kommt, dass der aufgekauft wird, damit er es beschreiben kann, und zwar so beschreiben kann, dass keiner auf die Idee kommen könnte, dass es sich hier um einen sogenannten Missing Link handelt, weil er war nun mal dagegen. Es ist aber doch ziemlich offensichtlich und es gab viele andere Wissenschaftler und es wurden weitere Archaeopteryx-Fossilien gefunden und irgendwann war klar, also Vögel und Dinosaurier stehen sich ziemlich nahe. Jetzt aber muss ich gleich mal sagen, nicht alle Dinosaurier. Wir haben ja sehr, sehr viele Dinosauriergruppen, die wir heute kennen. Von, ich benutze jetzt mal die deutschen Wörter, Langhälse, Horngesichter und die mit den Keulenschwänzen oder Stegosaurier zum Beispiel. Aber Dinosaurier, die sich in Vögel entwickelt haben, ist nur eine einzige Gruppe und das sind die Theropoden, die Raubsaurier. Das kann auch jeder sofort erkennen, wenn er einfach mal sich den Fuß von einem Huhn anguckt und den Fuß von einem T-Rex, dann sieht er ziemlich schnell, dass hier eine Verwandtschaft vorliegt. So, also, und Archaeopteryx galt dann eben lange als die Übergangsform vom Raubsaurier zum Vogel, bis man dann in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts in China Dinosaurier ausgegraben hat, in Liaoning heißt die Provinz. Und zwar sind es Ablagerungen, die zum Teil auch vulkanische Sedimente enthalten, auch extrem feinkörnig, bilden extrem gut Details ab von Fossilien. Und dort hat man einen Riesenstall wirklich von befiederten Dinosauriern gefunden. Diese Funde sind jünger als Archaeopteryx, sind etwa 30 Millionen Jahre jünger mit 120 Millionen Jahren, stammen auch schon aus der Kreidezeit, untere Kreide. Und ziemlich schnell wurde klar, dass es da offensichtlich zeitliche Probleme gibt mit der Evolution der Vögel. Denn wir finden im Jura und in der Kreide zeitlich fast schon so eine Mischung aus Vögeln. Ja, einmal diese Übergangsformen, die relativ alt sind, fertige Vögel, also was heißt fertige Vögel? Vögel, die unseren Vögeln heute sehr, sehr ähnlich sind, die aber älter sind als zum Beispiel Raptoren. Raptoren kennt auch jeder, der Jurassic Park gesehen hat. In dem Film furchtbar schrecklich falsch dargestellt, denn auch diese Raptoren waren befiedert und haben ihre Hände, das kann man sich auch gut merken, Raubsaurier hielten ihre Hände nicht, als würden sie graben, so werden sie ja oft dargestellt, sondern sie hielten ihre Hände, als würden sie klatschen, also die Handflächen zueinander. So hat sich ja dann auch der Vogelflug entwickelt. Und diese Raptoren, die lebten in der unteren Kreide, sind offenbar ganz nah mit Vögeln verwandt, sind aber wesentlich jünger als der Archaeopteryx, der schon mehr wie ein Vogel aussieht. Also Sie sehen vielleicht, auf welche Problematik ich da hinaus will. Wir haben eigentlich keine direkte Linie vom Dinosaurier zum Vogel, wie man sich das in der Evolution immer so schön vorstellt. Man kennt das ja auch von der Pferdeevolution, ne? Vom kleinen waldbewohnenden Tierchen zum großen steppenbewohnenden Reittier dann für uns Menschen. Evolution geht nie in so einer geraden Linie. Und Archaeopteryx ist wahrscheinlich nicht der direkte Vorfahre von unseren Vögeln, sondern womöglich ein Seitenzweig. Das macht Evolution ganz gerne. Es wird experimentiert, es gibt mal wieder Sackgassen, aber es geht nie in einer direkten oder selten in einer direkten Linie vom Vorfahre zum Nachfahren.
Gut, das heißt, wir haben ab den 1860ern immer wieder solche Skelette gefunden. Es gibt wilde Streits um die Frage, ist der mit den Vögeln verwandt und wenn ja, wie doll? Natürlich haben diese damaligen Forschungen nicht mehr so viel zu tun mit dem, was wir heute machen können. Wenn man jetzt ein niegelnagelneues Archaeopteryx-Fossil finden würde, vielleicht sogar mit Federn und all dem, was kann man denn damit jetzt alles anstellen, um den Antworten auf diese großen offenen Fragen etwas näher zu kommen?
Ja, das wurde auch tatsächlich schon gemacht. Also auch wenn die Fossilien zum Teil ja schon älter sind. Also ich glaube, das letzte Archaeopteryx-Fossil ist, glaube ich, irgendwie 2014 oder so gefunden worden. Also ist noch gar nicht so lange her. Und vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen, das Field Museum in Chicago hat letztes Jahr einen Archaeopteryx gekauft. Es gibt zwar diesen Bann, dass seit 2015 kein Archaeopteryx mehr aus Deutschland ausgeführt werden darf. Aber dieses Exemplar hat sich seit den 90er Jahren, glaube ich, im Privatbesitz in der Schweiz befunden. Und diese Privatmenschen haben dann eben das Fossil nach Chicago verkauft, in die USA. Und den Fund hat man wirklich dann in den USA mit neuesten Methoden untersucht. Und es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, diese Fossilien in Rasterelektronenmikroskope zu stecken. Da kann man dann nach Strukturen in den Federn schauen, ob man zum Beispiel Farbpigmente entdeckt, sogenannte Melanosome. Das hat man beim Archaeopteryx gemacht und hat schwarze Pigmente entdeckt. Fun Fact, schwarze Melanosome in Federn haben eine Struktur auf molekularer Ebene, die die Feder verstärken. Das ist ganz praktisch. Wir können jetzt nicht sagen, Archaeopteryx war komplett schwarz, auch wenn er jetzt mittlerweile oft so dargestellt wird. Aber ein Teil seines Gefieders war offenbar schwarz. Also das können wir schon mal sagen. Wenn man dann zum Beispiel so ein Fossil in so ein Teilchenbeschleuniger kann man ja auch, also schickt man Teilchen auf das Fossil, die dafür sorgen, dass man Sachen sichtbar macht, die man vorher nicht gesehen hat. Gerade bei Solnhofen ist das Problem, dass es ja 2D-Fossilien sind, Flachware, wie wir so gerne sagen. Und man sieht nie, was auf der anderen Seite ist. Man sieht ja immer nur vorne die Knochen, das Fossil, die Federabdrücke, aber man kann ja nicht nach hinten gucken, auf die andere Seite des Fossils. Und das geht in so einem Synchrotron. Und dann kann man 3D-Darstellungen machen von den Knochen, kann dann auch ein Skelett rekonstruieren, wie es ausgesehen hat. So weiß man zum Beispiel mittlerweile heute, dass das Schultergelenk von Archaeopteryx seitlich orientiert war. Bei den modernen Vögeln ist das Schultergelenk eher nach oben, also zum Rücken orientiert, was ermöglicht, dass sie eben die Flügel über die Rückenlinie heben können. Nötig zum Fliegen. Archaeopteryx konnte das offenbar nicht. Also er konnte offenbar seine Flügel nicht über die Rückenlinie bringen und damit keinen so starken Flugschlag erzeugen, dass er wirklich extrem aktiv fliegen konnte. Also jetzt sind wir schon beim Fliegen. Da wird auch viel diskutiert, ob Archaeopteryx fliegen konnte oder nicht. Wahrscheinlich war es so, wie gesagt, er konnte seine Flügel nicht über die Rückenlinie bringen. Also er ist sicherlich nicht so wendig durch die Gegend geflogen, wie wir das bei einer Amsel oder bei Krähen beobachten können. Man muss es sich wohl eher so wie so ein Flattern vorstellen, wie bei Hühnern oder Fasanen. Es gab auch viele Diskussionen über die Entstehung des Vogelflugs. Man kann sich da zwei Möglichkeiten überlegen. Einmal baumlebende Tiere, also baumbewohnende Tiere, die sich praktisch von oben fallen lassen und dann gleiten. Oder Tiere, die am Boden leben, zum Beispiel Insekten fangen, denen hinterherrennen, immer mal wieder springen und die Flügel benutzen, um da schneller voranzukommen. Also das sind so die zwei Haupttheorien, wie der Vogelflug entstanden ist, wurde auch für den Archaeopteryx viel diskutiert. Zum Glück gibt es auch die Disziplin der Paläoökologie. Das sind die Menschen, die sich damit beschäftigen, wie hat so ein Lebensraum ausgesehen? Also wie sahen diese Inselarchipele aus, auf denen Archaeopteryx gelebt hat? Und wir wissen mittlerweile, dass es da kaum oder keine Bäume gab. Daher kommt dieses vom Baumkleiden diese Überlegung eher nicht in Frage. Bei Archaeopteryx, es gibt andere befiederte Dinosaurier, eben zum Beispiel aus China. Mycoraptor ist da ein Beispiel. Haben sich wohl von Baum zu Baum gleiten lassen, so ähnlich wie wir das von Gleithörnchen heute kennen.
Das heißt, der hat sich dann wahrscheinlich nicht wie ein Habicht oder ein Wanderfalke von oben auf seine nichts ahnende Beute herabgestoßen. Jetzt haben sie aber gesagt, der hatte Zähne im Maul. Was hat er denn dann gefressen?
Ja, also Archaeopteryx hat wahrscheinlich Insekten, würde ich ihm anraten. Mit kleinen spitzen Zähnen kann man die gut fangen. Vielleicht auch kleine Säugetiere, die es ja damals auch schon gab. Andere kleine Dinosaurier, also vielleicht die Babys von Compsognathus zum Beispiel. Also wir haben es auf jeden Fall mit einem Beutegreifer zu tun. Was da noch ganz spannend ist, ist, dass keine zwei Fossilien von Archaeopteryx haben die gleiche Bezahnung. Das reicht jetzt nicht, um da 13 verschiedene Arten aufzustellen. Aber es scheint so, dass sie offensichtlich ja, unterschiedliche Jagdmethoden verwendet haben. Also man kennt ja das Phänomen der Darwin-Finken, ne, die keine Finken sind, aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls Darwin hat ja auf seiner Reise mit der Beagle festgestellt, dass auf diesen Galapagos-Inseln auf jeder Insel eine andere Finkenart in Anführungsstrichen lebt, mit einem unterschiedlich geformten Schnabel, eben je nachdem, was sie fressen. Das war ja auch so ein bisschen der Heureka-Moment seiner Evolutionstheorie. Und vielleicht war es bei Archaeopteryx ähnlich. Je nachdem, auf welcher Insel sie gelebt haben, haben sie sich unterschiedlich ernährt. Aber das ist noch mit Vorsicht zu genießen. Also das kann man nicht sicher sagen.
Jetzt haben Sie eben gesagt, wir haben ein ungefähres Dutzend an Fossilien von Archaeopteryx und die dann wahrscheinlich auch jetzt nicht alle vollständig. Das heißt also, in den letzten ungefähr 150 Jahren ist so alle 10 bis 15 Jahre nur eins gefunden worden. Wird denn da aktiv weiter gesucht, wenn Sie sagen, dass diese Kalkbergwerke da weiterhin betrieben werden? Schaut man da irgendwie, ob da was Spannendes drin ist, bevor das dann, wie Sie es auch so schön geschildert haben, im Baumarkt zum Fußboden wird?
Ja, also bei den industriellen Abbaumethoden bin ich mir da nicht ganz so sicher. Natürlich gibt es auch vereinzelte Steinbruchmitarbeiter, die da ein Auge drauf haben, ne, weil sie eben auch genau wissen, in was für einer Art von Gestein sie da arbeiten. Und man muss leider sagen, das ein oder andere Archaeopteryx-Fossil hat dem Finder gar nicht mal wenig Geld beschert. Also das ist durchaus beliebt, das zu finden. Und auf der anderen Seite gibt es dann ganz viele Besuchersteinbrüche. Da kann ich auch jedem empfehlen, kann man hinfahren, zahlt man einen kleinen Obolus und darf da selbst nach Fossilien suchen. Hab selbst schon erlebt, dass ich in so einem Steinbruch war, Blumenberg. Da wurde übrigens auch ein Archaeopteryx gefunden. Und bin da mit Leuten ins Gespräch gekommen und die machen das in ihrer freien Zeit systematisch. Sitzen die da und spalten eine Kalksteinplatte nach der anderen, wirklich mit dem Ziel, jetzt ein Fossil zu finden, das, ja, das irgendwie Prestige und vielleicht sogar ein bisschen Geld findet. Also um es kurz zu sagen, Sollenhofen und sein Plattenkalk ist unter Dauerbeobachtung, würde ich sagen.
Ja, diese Laienfossilsuche, die kenne ich. Ich war mal in der Nähe gewesen, wo das berühmte Urpferdchen gefunden wurde. Und da durften wir, das war in der 6. Klasse auf Klassenfahrt, auch eine Stunde lang Steine spalten. Aber außer ein paar Blätter abdrücken, was natürlich auch schon cool ist, habe ich da nichts gefunden. Was würde denn passieren, wenn ich jetzt in diesem Plattenkalk Steinbruch wäre und würde da wirklich so einen Archaeopteryx-Abdruck finden? Gehört der dann mir? Wie muss ich den geben? Wie muss ich Bescheid sagen?
Ja, das ist sowas ist tatsächlich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt. Also in Bayern, soweit ich weiß, und als ich da im Blumenberg graben war, war es so, was man findet, darf man behalten. Es gibt aber auch Steinbrüche, die sagen, ja, Ammoniten können da mitnehmen, aber alles, was eine Wirbelsäule hat, bleibt hier. Das kommt dann auch, im Grunde gehört es erstmal dem Steinbruchbesitzer und die entscheiden, was sie den Besuchern lassen und was nicht. Und dann kommt es ein bisschen drauf an, was man für Charakterzüge hat tatsächlich. Denn für die Paläontologie ist dieses Verkaufen von Fossilien ein großes Problem. Also sicherlich hat jeder schon mal in den vergangenen Jahren in den Medien mitbekommen, wie große Dinosaurier-Skelette für Millionen versteigert werden. Das ist gut, wenn das Fossil dann in einem Museum landet und eine Sammlungsnummer bekommt. Denn nur dann darf es wissenschaftlich bearbeitet werden. Wenn jetzt aber Leute mit sehr großem Geldbeutel so ein Fossil kaufen und es nur bei sich ins Wohnzimmer stellen, dann ist es für die Wissenschaft verloren. Weil selbst wenn der Besitzer sagen würde, ja, du kannst ruhig in mein Wohnzimmer gehen und damit arbeiten, nützt es dem Wissenschaftler gar nichts. Er hat keine Sammlungsnummer, er kann es nicht publizieren und andere Wissenschaftler haben keinen Zugang dazu. Das ist ja was in der Wissenschaft gewährleistet sein muss. Also ich kann nur was publizieren, was für jeden zugänglich ist, sodass es nachvollziehbar ist, was ich da gearbeitet habe als Wissenschaftler. So, und bei den 12, 13 Archaeopteryx-Exemplaren, die jetzt in der Vergangenheit gefunden wurden, gab es verschiedene Abläufe sozusagen. Also zum Beispiel das Berliner Exemplar hat der Finder, das war, glaube ich, ein Steinbruchmitarbeiter, erstmal gegen eine Kuh getauscht, mit einem Wert von 150 Mark. Und derjenige, der das getauscht hat, der hat es dann weiterverkauft für damals 2000 Mark, also im 19. Jahrhundert, das war echt viel Geld. Und der wollte dann vom Berliner Naturkundemuseum 20.000 Mark dafür haben. Das Museum konnte das Geld aber nicht aufbringen. Das ist auch heute noch das Problem, wenn Dinosaurier-Skelette für Millionen versteigert werden. Die Museen haben nicht das Geld, sich die dann zu kaufen. Und dann ist kein Geringerer als Werner von Siemens, also der Begründer der berühmten Firma, eingesprungen und hat das Fossil für Berlin gekauft. Und später hat es Berlin dann vom Herrn Siemens wieder abgekauft. Also das sind so Wege, die Fossilien gehen können. Oder auch ein anderes Archaeopteryx-Fossil war jahrzehntelang in Privatbesitz. Niemand wusste was davon, bis es dann von den Erben dann an Museum gegeben wurde. Oder andere Exemplare sind auch einfach verschollen, weil der Privatbesitzer verstorben ist und niemand mehr wusste, was damit passiert ist. Also wenn Sie eine gute Charaktereigenschaft haben und der Wissenschaft zuträglich sind, dann geben Sie so ein Fossil einer musealen oder anderen Institution, Universität, Einrichtung als Dauerleihgabe. Also Sie dürfen es bleibt Ihr Besitz, aber Sie geben es als Dauerleihgabe an das Museum, sodass es dann auch eine Sammlungsnummer bekommt und dann.
Und es wäre natürlich auch sehr spannend, wenn mein Name an einem Fossilien steht, das irgendeine dringende Frage beantwortet. Und das wäre damit auch so meine Abschlussfrage. Eine gute Fee erscheint und sagt, Frau Eck, ich beantworte jetzt eine drängende Frage zum Archaeopteryx. Welche Frage wäre das?
Ach du liebe Zeit, jetzt muss ich mich entscheiden. Ich glaube, ich will ein Fliegen sehen. Ja, ich möchte wissen, wie er das gemacht hat mit dem Fliegen, wie das ausgesehen hat, wie er sich bewegt hat. Ja, das würde mich, glaube ich, am meisten interessieren.
Mehr noch als das Aussehen.
Ja, auf jeden Fall, weil, ja, ich meine, die Farbe und die Form, das können wir mittlerweile mit wissenschaftlichen Methoden ganz gut ergründen, wie so ein Tier ausgesehen hat, aber wie sich es bewegt hat, das ist halt einfach nochmal was ganz anderes. Und Fußspuren von Archaeopteryx gibt es, soweit ich weiß, keine.